Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Ein altes Liedchen neu aufgegriffen. Die Mutter von Paul hat mal gesagt, als er klein war, wenn er mal groß sein wird, dann werden sie dieses schöne alte Lied nicht mehr singen. Kann man trotzdem noch tun, aber auch schön ist wieder neu betonen, zu gestalten und diese Aussagen, die drinstecken, auch für uns heute neues Leben einzuhauchen. Ich war im Sommer in Urlaub gewesen in Schweden und im Urlaub stolperte ich ab und zu mal über eine Schlange. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von dieser Schlange. Eine Kreuzotter, sie war schon überfahren, also sie konnte mir nichts mehr tun. Es ging ihr schlechter, als es mir ging. Und genau, so stolper ich manchmal im Urlaub über Schlangen, in Kroatien mal über eine Hornotter, auch ganz interessant hier eine Kreuzotter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Bibel liest, dann stolpert man manchmal auch über Schlangen. Komische Schlangen, Schlangen, die sprechen können, Schlangen, die feurig sind, Schlangen, die zu Holz und zum Leben werden, Schlangen aus Kupfer, große Endzeitschlangen, also da ist ganz schön viel los und es ist meistens so ein bisschen komisch, wenn man über Schlangen in der Bibel liest, irgendwie irritieren die mich oft, ich stolper da, ich bleib da hängen und merke, was soll das jetzt? Wieso kann die Schlange sprechen? Wieso hilft eine kupferne Schlange? Ist das jetzt gut oder schlecht? Wie gehe ich damit um? Ich weiß nicht, wie dein persönliches Verhältnis zu Schlangen ist. Findest du Schlangen irgendwie, begeistert dich das? Hast du eine Liebe, eine Faszination für Schlangen? Oder ist es doch eher so ein bisschen Ekel, Angst, ein bisschen angewidert, irgendwie komisch? Wo bist du da unterwegs? Also wer ist so Schlangenfan von euch? Einmal melden. Ja. Und wer ist eher so, nee, nicht so richtig, ist irgendwie nicht so ganz greifbar für mich. Okay. Ich habe so ein Mikrofon. Birte, steh doch mal auf. Du hast dich gerade gemeldet. Und ich weiß, du hast Schlangen. Also du hast sie nicht, sondern du hast welche, ne? Ja. Wie sind Schlangen? Warum magst du die? Erzählst du mal gerade.
Ich finde, es sind einfach spannende Tiere. Mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was Spannendes. Eher zum Angucken als zum Kuscheln, wie das vielleicht bei anderen Haustieren ein bisschen besser passt. Ja, ist einfach ganz interessant.
Okay, und sind die so schleimig, wenn man die anfasst?
Überhaupt
oder?
Nicht. Fühlen sich eigentlich ganz angenehm teilweise sogar an. Auch wenn man es vielleicht nicht denkt, überhaupt nicht schleimig oder glitschig. Irgendwie einfach trocken und fest, gleitet schön über den Arm, wenn man die in der Hand hat.
Kann man dich mal besuchen, wenn man deine Angst überwinden möchte?
Wer will?
Okay, also herzliche Einladung. Dann haben wir ja noch jemand, der auch zur Familie gehört und sich gerade gemeldet hat bei, nee, nicht so ganz. Gerhard, steh doch mal auf. Wie macht man das, wenn die Tochter Schlangen hält und man die gerne besucht, die Tochter? Wie ist dein Verhältnis da so?
Man hält es aus.
Okay, alles klar. Und seid ihr schon ein bisschen näher gekommen, also die Schlangen und du, oder
nee, auf Abstand geblieben? Ich muss kurz erzählen, ich bin ein bisschen traumatisiert. Ich war so 5, 6 Jahre alt, ging spazieren im Dorf und da lag ein Hufeisen auf dem Bürgersteig. Und ich habe das hochgehoben und das bewegte sich plötzlich. Okay. Das war keine Schlange, das war eine Blindschleiche. Blindschleichen sind keine Schlangen. Aber das war so ein Moment, ihr könnt euch das vorstellen.
Pass ihn nochmal.
Und seitdem, naja, Schlangen und ich, wir werden keine Freunde.
Okay, ja, vielen Dank, Gerd. So ist das Bild auch in der Bibel. Es ist differenziert, es ist irgendwie mehrschichtig. Und auch ganz unterschiedlich, wie Schlangen wahrgenommen werden, wie über sie gesprochen wird. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Was sagt die Bibel über Schlangen und kann man da was draus lernen? Oder war das nette Betrachtung am Ende des Tages? Das müsst ihr entscheiden, was ihr damit macht. Hannah hat schon erwähnt, am Anfang der Bibel geht es auch um Schlangen. Vorher noch ein Vers, Matthäus 10, Vers 16, auch für so ein differenziertes Bild. Dort steht, seht, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sehr nette Geschichte, sehr ermutigend. Seid darum klug wie die Schlangen und falsch wie die Tauben. Also 4 Tiere tauchen hier auf. Die Schlange, Bild für Klugheit und die Taube für Reinheit, Weisheit, ohne falsch, aufrichtig, ehrlich. Und ganz spannend ist dann im ersten Vorkommen in der Bibel, im 1. Mose Kapitel 3, da haben wir so beides zusammen. Wir haben die Klugheit der Schlange aber trotzdem auch die Falschheit. Wenn man klug und falsch zusammenpackt, dann komme ich dabei listig bei raus. Und so steht's auch hier. Also klug und falsch kommt hier zusammen. Und wir lesen Genesis Kapitel 3, Vers 1. Diesen einen Vers, dort steht, die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Also Gott hat auch die Schlangen erschaffen. Und die sind nun mal besonders listig, steht da. Und diese Schlange sagt zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Vorgeschichte ist, Gott schafft einen schönen Garten, pflanzt Bäume, Pflanzen für die ersten beiden Menschen, Adam und Eva da hinein, gestaltet das wunderschön, sagt ein Baum, hier bitte nicht, das ist der Baum der Erkenntnis, von dem sollt ihr nicht essen. Und die Schlange, listig wie sie ist, macht das wunderbar, sie geht nicht auf diesen Baum ein, sondern sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen nicht essen dürft? Das macht Eva. Nein, nur von diesem einen dürfen wir nicht essen. Und sofort sind wir beim Thema, ist der Fokus von Eva auf das eine gerichtet, was sie nicht haben darf. Wo Gott gesagt hat, von diesem Baum bitte nicht, bitte lass das sein. Ich habe mal so einen Apfel mitgebracht. Und wir wissen nicht genau, was für eine Frucht das war, aber Eva findet die ganz spannend, diese Frucht, und die sieht da, und die Schlange sagt, wenn du von dieser Frucht isst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und werdet unterscheiden können, gut und böse. Und ganz spannend, Eva nimmt diesen Apfel und ist doch mal im Garten. Schmeckt gut. Jetzt habe ich es. Also, Eva nimmt diesen Apfel, gibt auch Adam, der Bayer ist davon, und beide beißen da rein. Und tatsächlich, ihre Augen werden aufgetan und sie merken, das war böse. Menschen, die Gott geschaffen hat, vollkommen unschuldig, haben jetzt gelernt, was böse ist. Das zu tun, was Gott nicht möchte. Und ich glaube, dieser Baum hatte eine Funktion gehabt, dass die Menschen daraus lernen sollten. Es gab zwei Wege. Entweder ich halte mich an Gottes Wort, esse nicht von diesem Baum, merke, boah, mir geht's richtig gut, bei Gott ist das Leben. Das ist also gut, dann muss das andere böse sein. Oder ich esse von dem Baum und merke, das ist schlecht, dann ist das andere offenbar, wäre gut gewesen. Also ein Baum zum Lernen für die Menschen, meiner Meinung nach. Und ein Baum, um auszudrücken, Gott, ich respektiere, was dir wichtig ist. Ich halte das, was dir wichtig ist, hoch und drücke darin auch meine Liebe aus. Ich akzeptiere das, was dir wichtig ist. Aber sie beißen da rein, verführt von der Schlange, und damit kommt viel Unheil in die Welt. Gott hat gesagt, an dem Tag, wo ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Und was sofort passiert, ist so ein geistlicher Tod. Das heißt, die Menschen sind getrennt von Gott. Sie müssen diesen Raum, diesen Lebensraum verlassen, wo sie Gott so unbeschwert nahe sind, und verlassen das Reich des Lebens und kommen in das Reich des Todes, wo Tod regiert. Sofort ein geistlicher Tod, ein Abbruch der Beziehung zu Gott. Der körperliche Tod, der ist so versetzt. Also man könnte sagen, sie beginnen, sie fangen an zu sterben, sie werden sterblich, sie werden vergänglich. Sie haben auf einmal ein Verfallsdatum. Und das dritte ist so ein ewiger Tod. Endzeitlich, vollumfänglich. All das fängt hier an, beginnt, als die Menschen sagen, ich möchte nicht mit Gott, ich möchte nicht auf Gott vertrauen. Und hier so eine spannende Auflistung, mal die nächste Folie. Da haben wir den Baum, da haben wir den Tod. Geistlich sofort, dann körperlich fängt an, der Zerfall und letztendlich auch die ewige Trennung von Gott, die da beginnt. Also ganz anders als vorgesehen. Und wir haben eine interessante Umkehrung. Es ist Gott, der mit Adam spricht, der sagt, Adam, so und so sieht's aus. Und Adam scheint davon seiner Frau berichtet zu haben. Adam schrieb mit Eva. Und Eva und Adam sollen beide über die Tiere herrschen. Sie stehen über ihnen. Und am Ende kommt die Frucht als Nahrung für die Menschen. Das Ganze wird umgedreht. Auf einmal ist der Frucht irgendwie, die Frucht ist auf einmal Gott. Wer davon isst, wird sein wie Gott. Und es ist die Schlange, die mit Eva spricht. Und Eva spricht mit Adam und gibt ihr den Apfel. Und Gott kommt ganz am Ende. Auf einmal wird das umgedreht, was Gott sich eigentlich anders vorgestellt hat. Und das, was zum Leben führte, diese Gemeinschaft bei Gott, Dieses Verkehren, dieses Umdrehen führt zum Reich des Todes. Traurige Nachrichten am Anfang der Bibel. Und trotzdem gibt es schon so einen Vorgeschmack, eine Hoffnung auf das, was kommt. Das heißt auch Proto-Evangelium, das erste Evangelium, der erste Hinweis auf etwas, was hoffen lässt. Und das ist folgender Satz, der hier steht im Genesis 1. Mose 3, Vers 15. Gott sagt zur Schlange, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Also klingt das schon nach Evangelium für euch? Geht so, ne? Aber da ist eine spannende Sache drin. Gott sagt, an dem Tag, wo ihr von dem Baum esst, müsst ihr sterben. Und hier ist auf einmal die Rede von Nachkommen. Das heißt, im Reich des Todes, unter dieser Herrschaft des Todes, die auf einmal wie was Ekliges an den Menschen klebt und sie da hinrafft, ist so ein Hoffnungsschimmer, so eine Botschaft des Lebens, nämlich Nachkommen. Ihr werdet Kinder bekommen. Das Leben ist immer ein Stück weit, jedes Kind ist so ein Hoffnungsschimmer darauf, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass da was Neues beginnt. Und hier ist noch was drin, dieser Nachkommen wird der Schlange und diesem Bösen wird es zerstören. Und es wird ihnen selbst aber sehr viel kosten. Das haben wir am Anfang stehen. Das ist so die erste Schlangenlinie, die uns in der Bibel begegnet. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so für Schlangenlinien darauf aufbauend sehen. 2. Mose, Kapitel 4, Vers 1 bis 5. Mose protestierte, also Gott gibt ihm einen Auftrag, sagt, du sollst mein Volk aus der Sklaverei in Ägypten führen, geh mal zum Pharao und sag mal, ich will jetzt hier losziehen, gib mal die Leute her. Das ist der Auftrag Gottes und ich bin mit dir und Aaron ist mit dir. Und Mose hat da Probleme mit. Und er protestiert, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Also seinen eigenen Menschen, sein eigenes Volk wird ihm nicht glauben. Da fragte Gott ihn, was hast du da in der Hand? Einen Hirtenstab, antwortet Mose, ein Arbeitsgerät. Wirf ihn auf den Boden, befahl ihn der Herr. Mose gehorchte und der Stab verwandelte sich in eine Schlange. Mose lief vor ihr davon. Da befahl ihm der Herr, pack sie beim Schwanz. Mose packte die Schlange und sie wurde in seiner Hand wieder zum Hirtenstab. Die Schlange als Zeichen Gottes, als Autorität. Dieser Mann, dieser Mose ist in meinem Auftrag unterwegs. Und wenn er vor sein Volk tritt und sie nicht glauben, soll er den Stab auf den Boden werfen und dieses Holzstück wird zu einer lebendigen Schlange. Zeichen, Ausdruck von Gottes Autorität. Was macht Mose, als er das erste Mal probiert, Stab auf den Boden wird zur Schlange? Er rennt schreiend weg. Also wissen so der Gerd-Effekt. Wow, was ist das? Bloß weg hier. Ich bringe mich in Sicherheit. Weg von diesem Viech. Und dann sagt Gott was ganz Interessantes. Und das ist sehr ungewöhnlich. Pack die Schlange am Schwanz. Ich bin kein Schlangenfänger, aber ich glaube, eine Schlange am Schwanz zu packen, ist eine dumme Idee. Weil die kann sich ja so ein bisschen rumwinden und die kann auch mal nach oben gucken. Ich glaube, normalerweise Kaschi hinterm Kopf packen ist nicht schlecht. Ah, dann passt mein Predigt nicht mehr. Hätte ich mal nicht gefragt, ne? Okay, ja gut, dann streiche ich mit diesem Punkt. Aber was er trotzdem gilt, dass man sagen kann, Mose rennt weg vor diesem Viech und Gott sagt, geh zurück und pack die Schlange. Fass diese Schlange an, die dir Angst macht und Mose tut das. Er greift die Schlange und sie wird zum Stab. Was haben wir hier? Mose ist Gott gehorsam und er hört mehr auf Gott als auf seine Angst, mehr als auf Gott als auf seine Vernunft und kann diese Angst besiegen. Mose gehorcht und die Macht der Schlange über ihn ist gebrochen. Ich weiß nicht, was dir Angst macht und wie du mit Ängsten umgehst. Hier befiehlt Gott Mose, pack die Angst mit deiner Hand. Und Mose vertraut nicht auf seine Angst, sondern auf Gott. Und die Schlange wird zum Stock. Auf Gott zu hören, nimmt vielem die Macht über unser Leben. Vieles, was uns bedrängt, was uns herausfordert, was Macht über uns hat, vieles verliert an Kraft, wenn wir auf Gott hören. Wir denken an Adam und Eva, Sie hören auf die Schlange. Und hätten sie auf Gottes Wort gehört, hätte die Schlange keine Macht über sie gehabt. Aber sie vertrauen mehr dem, was Gott geschaffen hat, als ihrem Schöpfer. Gott liebt es, unseren Verstand herauszufordern. Mose hat Angst vor der Schlange und Gott sagt, pack genau diese Angst, haltet sie fest. Und der Verstand sagt nein. Mose ist herausgefordert, Gott zu vertrauen. Das kennen wir vielleicht auch, dass wir merken, so von meinem Verstand her macht das keinen Sinn. Oder Petrus, der aus dem Wasser steigen soll, im Sturm aus dem Boot. So viele Momente in der Bibel, wo Menschen Dinge tun, die vom Verstand her keinen Sinn machen. Und Gott mag es, glaube ich, so ein bisschen unseren Verstand herauszufordern und zu gucken, sind wir bereit, auch wenn der Kopf Nein sagt, ihm zu vertrauen. Mose tut diesen Schritt hier. Wir gehen eine Schlangenlinie weiter. 4. Mose, Kapitel 21. Ich finde, ein sehr spannender Text. Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter, also sind dann doch aus Ägypten raus, wurden befreit, sind jetzt unterwegs mit Mose. Und sie zogen weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Wasser noch Brot und dieses Manna können wir nicht mehr essen. Ein göttliches Essen, was da kommt, jeden Morgen nicht so ein Sonnentau, den sie essen können. Sie können es nicht mehr sehen. Sie haben keinen Bock mehr auf Gott und seinen bevollmächtigten Mose mit diesem Schlangenstab. Was macht Gott? Er schickt Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Gott hält Gericht. Darauf liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Mose, ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der für das Volk, für sein Volk vor Gott eintritt. Und jetzt, wo man merkt, das hat Konsequenzen, unser Verhalten, rennen sie zu Mose und sagen, bitte, tritt für uns vor Gott ein. Da sprach Gott zu ihm, fertige eine Schlange an, befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Was für eine Story, was ist da los? Also Gott hält Gericht, okay. Aber warum jetzt eine Schlange? Also die Menschen sterben und da muss jemand ganz schön Stress haben, so eine Schlange zu bilden aus Kupfer und auf so einen Stab aufzustellen. Und dann soll man auf die Schlange sehen, nachdem man gebissen wurde, wenn das passiert ist, und wird gerettet werden. Das ist eine seltsame Geschichte. Ich weiß nicht, wenn man die das erste Mal liest oder hört, muss man auch denken, Gott, was soll das? Was machst du da eigentlich? Eine Schlange auf einen Stab? Gott hätte ja auch einmal sagen können, ich nehme die Schlangen wieder weg oder die sind nicht mehr giftig oder er sei auf einmal immun dagegen. All das hätte er tun können. Aber nein, die Schlangen, Ausdruck von Gottes Gericht bleiben. Aber in diesem Gericht gibt es Rettung. Rettung wäre auf diese kupferne Schlange Blick, der wird gerettet. Das Zeichen oder das Instrument des Todes, diese Schlangen, wird zum Zeichen des Lebens. Das Instrument, das Zeichen des Gerichts, wird zum Zeichen des Heils. Ist das nicht ein interessantes Vorgehen von Gott? Er lässt uns da in die Karten gucken. Aber wir bleiben auch ein bisschen, ich zumindest, ein Stück weit ratlos zurück. Warum gerade auf diese Art und Weise, Gott? Er hätte auch ein Opfer fordern können, aber der Blick, das Vertrauen auf Gottes Zusage, der Blick auf diese Schlange, das reicht aus. Das Zeichen des Gerichts wird zum Zeichen des Heils. Jeder, der darauf schaut, wird gerettet werden. Später wird dieses Zeichen zum Gegenstand der Anbetung. Also diese Schlange kriegt dann irgendwann auch einen Namen, Nehushtan, heißt sie dann auf einmal und ist eine tolle Sache, hat man tolles was mit erlebt, über Gott was gelernt. Und dann fangen die Menschen an, diese Schlange zu verehren. Macht sich ganz gut so, nehmen sie verschiedene Götzen und da ist Gott und hier ist die Schlange. Die hat uns ja gerettet. Hat die Schlange gerettet oder hat Gott gerettet? Diese Schlange wird verehrt und Hiskia, ein König viele Jahre später, findet das nicht richtig. Und so lesen wir im 2. Könige die nächste Schlangenlinie 18:3-4. Hiskia tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Stammvater David vor ihm. Er ließ die Höhenheiligtümer zerstören, die Gedenksteine umhauen und die Aschera-Bilder umstürzen. Er zerbrach die bronzene Schlange, die Mose gemacht hatte, weil das Volk Israel angefangen hatte, sie anzubeten, indem es Weihrauchfeuer verbrannte. Die Bronzeschlange wurde Nehushtan genannt. Das Zeichen des Heils wird zum Gegenstand der Anbetung. Mose, nicht Gott wird verehrt, sondern auf die Schlange wird gehört. Nicht Gott wird verehrt, dass er trotz Gericht Gnade und Rettung geschenkt hat, sondern diese Schlange wird auf einmal wieder zum Fokus der Anbetung. Was ist hier los? Hiskia lässt sie zerstören, um diese Verehrung, diese Anbetung zu zerstören, zu unterbrechen. Gott soll angebetet werden und nicht seine Schöpfung und auch nicht diese Zeichen, die er geschenkt hat. Ich habe mich gefragt, haben wir das auch, so religiöse Elemente, mit denen wir vielleicht was mit Gott verbinden? Was ist, wenn ich so ein Kreuz trage? Ist das nur Mode? Ist das vielleicht so ein Talisman, so ein Glücksbringer? Oder drücke ich damit aus, ich gehöre zu Gott? Und er hat was Großartiges für mich getan. Haben wir vielleicht so eine Bibel, die wir schön einpacken, ins Regal oder in die Vitrine stellen, anstatt drin zu lesen? Was sind unsere religiösen Glücksbringer? Wo sind Momente mit Gott an die Stelle von Gott gerückt? Mal so zum drüber nachdenken, vielleicht auch mal Gott fragen, gibt es Dinge in meinem Leben, die eigentlich einen Raum bekommen haben, der dem gar nicht zusteht, die von dir ganz anders gedacht waren. Wir verlassen das Alte Testament und gehen die nächsten Schlangenlinie weiter ins Neue Testament. Kleine Quizfrage, Johannes 3, Vers 16. Wer weiß, was da steht? Ja, kannst du auswendig? Ja, okay. Dann schaut dir das Mikrofon, das grüne Mikrofon einmal. Haben die ganze Familie heute eingesetzt hier.
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Ja, sehr gut. Also, den lohnt sich zu kennen. Es gibt Applaus aus den letzten Reihen. Sehr cool. Ein Vers, wo das ganze Evangelium drinsteckt. Und wenn man nichts weiß, dann lohnt es sich, diesen Vers auf jeden Fall zu kennen. Gott hat die Welt geliebt, er schickt seinen Sohn, alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern das, was am Anfang verloren geht, sie werden es wieder haben, ewiges Leben. Und viele kennen diesen Vers, wer weiß denn auch, was zwei Verse davor steht im 14 und 15? Nein, Mist, ey, heute klappt auch gar nichts. Ja, das ist die Glinde, hätte ich auch erwartet. Ich lese mal selber vor. Okay, also Johannes 3,16 haben viele im Kopf, davor 14 und 15. Zwei haben es hier gewusst. Auch da haben wir eine Schlangenlinie. Dort steht im Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Also wir haben diesen ganz bekannten zentralen Vers, den vielleicht Kinder schon auswendig lernen im Kindergottesdienst. Und wir haben so die Verse davor, wo es wieder um diese Schlange geht, die mir so fremd ist und die mich immer wieder stolpern lässt. Wie Mose die Schlange erhöhte, so musste der Sohn des Menschen, also Jesus, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ich habe mich mal gefragt, musste Jesus wirklich am Kreuz sterben? Muss es gerade das Kreuz sein, die schlimmste Art zu sterben zu seiner Zeit? Ein Folterinstrument, ein grauenvoller Tod. Braucht es das wirklich? Und ich komme da auf keine Lösung, aber ich merke, wie sich so eine Linie durch die Bibel zieht, wie es das Vorläufer gibt, wie es diese Schlange auf dem Stab gibt und wie dieses Kreuz nicht ein verstecktes Zeichen ist, was man irgendwo oder einen Teppich kehren kann, sondern Kreuz, das steht über den Menschen. Das ist aufgerichtet Und vielleicht habt ihr es gemerkt, heute steht in der Mitte auch das Kreuz. Man musste gucken, wie kommt man da rum? Ist ein bisschen störend. Und wir haben es im Blick. Jesus wird erhöht über die Menschen hinaus. Und es ist aber kein Ausdruck der Ehre, sondern der Verachtung, der Scham und des Schmerzes und des Leids. Es gibt diese Kreuze auf den Gipfeln der Berge. Gipfelkreuze, die hoch über allem stehen. Und so ist ein Kreuz immer auch eine Aufforderung, mich dazu zu verhalten. Wie gehe ich damit um? Ist es nur ein Modeschmuck? Ist es irgendwas Traditionelles, irgendwas Religiöses? Oder ist es etwas, auf das ich sehe, auf das ich vertraue, weil es mich vor dem Gericht Gottes davon freispricht, weil es mir Rettung bringt? Und so wie wir oder wie bei Mose auf die Schlange geblickt wird, wird jetzt auf das Kreuz, auf Jesus geblickt. Und wer auf ihn schaut, wer auf ihn vertraut, ist gerettet. Das Kreuz ist kein verstecktes Zeichen. Es ist ein Zeichen, das über die Menschen herausragt. Es zerbricht die Macht des Todes. Meine Angst, mein Getrenntsein von Gott, diesen geistlichen, körperlichen und ewigen Tod. Und die Frage dich, soll auch über dein Leben die Macht des Todes gebrochen sein? Da du merkst, boah, das tut schon weh. Und wenn ich das höre, Marion ist gestorben, macht mir das Angst, weil es mich an meinen Tod erinnert. Kann ja gut sein, aber gibt es jemand, der Herr über Leben und Tod ist? Und ist das Jesus Christus? Hast du ihn angenommen? Schaust du auf das Zeichen, dann hat der Tod keine Macht mehr über dich, weil du ewig leben darfst bei Gott. Im Blick auf Jesus wird das Instrument des Todes zum Zeichen des Lebens. Im Blick aufs Kreuz wird das Instrument des Todes, des Gerichts, zum Zeichen des Lebens. Wie bei der Schlange. Und so ist es immer wieder seltsam vielleicht, warum stellen Christen ein Kreuz auf, wieso hängen sie sich an, dieses Foltergerät, ja, weil es für sie kein Todeszeichen ist, sondern ein Zeichen des Lebens, des Neuanfangs mit Gott. Christus nimmt den Ort des Fluches und des Todes auf sich und verwandelt ihn in den Ort des Lebens. Hier sind wir beim neuen Bund angekommen, den Gott Israel anbietet. Wir haben vor 2 Wochen verschiedene Bünde angeschaut, den Bund mit Abraham. Abraham vertraute Gott und Gott rechnete es ihm an als Gerechtigkeit. Gott segnet ihn. Und wir haben den Bund mit Mose, den das Volk Israel es nicht geschafft hat, ihn zu halten, der zerbrochen ist. Und wir merken immer wieder bei Bünden, wie da auch ein Fluch drauf liegt. Und Jesus nimmt diesen Fluch auf sich. Bei Abraham ist es so, Gott geht durch zerteilte Tierhälften hindurch und sagt damit, ich nehme alle Konsequenzen auf mich, wenn ich diesen Bund nicht halten werde. Aber du hast keine Bedingungen zu erfüllen. Wir haben den Mosebund, wo aber beide gefragt sind. Menschen und Gott haben Bedingungen zu erfüllen und die Menschen schaffen es nicht, aus eigener Kraft diesem heiligen, gerechten Gott zu genügen, zu entsprechen. Und so passiert was ganz Besonderes, dass Gott selbst die Strafe für alles, was uns von Gott trennt, auf sich nimmt. Er wird am Kreuz zum Fluch. Jesus wird zum Fluch. Er trägt das auf sich. Die Bibel heißt es auch, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt, am Pfahl hängt. Und Jesus nimmt diesen Fluch der Trennung von Gott auf sich, damit der Weg zu Gott frei wird. Der neue Bund. Gott nimmt den Fluch der Sünde, der seit Menschengedenken auf uns liegt, am Kreuz auf sich. Er nimmt die Strafe dafür auf sich, dass wir nichts geschafft haben, den Bund zu halten. Jesus zahlt für unsere Schuld, damit wir frei sind, damit wir jetzt geistlich neu leben. Da, wo wir Jesus annehmen, ist diese Trennung von Gott aufgehoben. Wir haben eine Verbindung zu ihm. Gottes Geist kommt in unser Leben. Eines Tages werden wir ganzheitlich auferstehen. Nicht nur einen Seelenfunke wird es irgendwie geben, sondern wir werden auferstehen, einen neuen Körper bekommen. und wir werden ewig leben. Das, was am Anfang zerbricht, dieser Lebensraum, den wir verlassen, das Reich des Todes, was wir betreten, wird durch den Todeskreuz, durch den Tod von Jesus am Kreuz aufgehoben. Wir haben wieder Zugang zum Leben. Galater 3, Vers 13, 14 steht, doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich, denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hatte. Und weiter im 1. Petrus, an seinem eigenen Körper hat Jesus unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus nimmt das auf sich, was wir verdient hätten. Und wir können darauf sehen, auf das Kreuz. Wir sehen, dass Gott das Gericht an sich selbst vollzieht und Gnade schenkt für jeden, der darauf vertraut, der an Jesus Christus glaubt. Wovon sind wir gerettet? Von unserer Schuld, von unserer Sünde, von der Trennung von Gott. Und das nächste ist, wozu sind wir gerettet? Zum Leben in der Gerechtigkeit. Losgekauft vom Fluch des Gesetzes, damit wir für die Gerechtigkeit leben können. Es ist also nicht nur ein Wovon bin ich gerettet, sondern auch wozu bin ich gerettet. Wovon sind wir befreit? Vom Fluch der Sünde, die durch das Gesetz offenbar wird. Wir sind Bundespartner Gottes. Er steht für unsere Schuld gerade. Nicht unsere Leistung zählt, nicht unsere Anstrengung, sondern unser Vertrauen auf das Kreuz von Jesus. Hier nochmal der Bezug zu Mose und den Schlangen. Nicht ein Opfer rettet die Menschen, sondern das Vertrauen auf Gottes Zusage. Nicht mein Opfer rettet mich, sondern mein Vertrauen auf Gottes Zusage, dass Jesus Christus mich freigesprochen hat. Kommen wir zum Kreuz. Kommen wir zu dem Ort, an dem Gott unsere Strafe auf sich nimmt. Kommen wir zum Kreuz, an dem Gott durch seine Gnade über die Menschheit, seine Gnade über dich offenbart, wo er es zeigt, ich bin für dich. Komm zum Kreuz und entscheide dich, in diesen Bund mit Gott einzutreten. Wenn du für die Sünde gestorben bist, wie hier Paulus schreibt in seinem Brief, dann hat sie keine Macht mehr über dein Leben. Auch wenn sich das gelegentlich einbilden und dir einreden mag, aber sie ist entmachtet. Sie muss dich nicht mehr runterziehen, weil Jesus Christus ist da, an dem du dich festhalten kannst. Sei nicht nur tot für die Sünde, lebe für die Gerechtigkeit. Wovon sind wir gerettet? Da nicht stehen bleiben, sondern auch wozu? Leben in der Gerechtigkeit. Folge Jesus nach. Wie geht das? Man lässt sich taufen und man lernt so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Man hört sich an, man liest sich durch, was hat Jesus gesagt und wie kann ich danach in meinem Leben leben? Ich weiß nicht, was so, wo du merkst, boah, da bleibe ich so ein bisschen hängen in dieser Predigt, bei welcher Geschichte du dich vielleicht am ehesten wiederfindest oder so ein Punkt, wo du merkst, da bin ich irgendwie getroffen, das merke ich, das bewegt mich gerade. Bei mir ist gerade so ein Thema, machen Umstände Angst und mir geht es so ein bisschen wie Mose, ich will davor weglaufen. Einfach hinter mir lassen, nicht mit der Schlange beschäftigen, sich nicht darüber sorgen, Gedanken machen mit den Problemen, Herausforderungen. Und dann ist da Gott, der sagt, vertraue mir und nicht deiner Angst. Was ist dein Punkt? Was spricht dich heute an? Bei welchen Personen merkst du, da bleibe ich so ein bisschen hängen? Ich habe sie nochmal aufgeführt hier vorne. Und such dir mal einen Moment, eine Person aus, wo du denkst, da bin ich heute angesprochen. Da will Gott mit mir was klarstellen. Ich lese einmal vor. Adam und Eva vertrauen einer Schlange mehr als Gott. Wo fällt es dir schwer, Gott ganz zu vertrauen? Dass es wirklich gut meint, dass er nicht listig ist, ohne Hintergedanken. Wo fällt dir das schwer? Wo merkst du, boah, das sind andere Stimmen, die so laut sind, die mir sagen, wie Gott ist und dass ich auf sie hören soll? Wo merkst du das in deinem Leben? Ist das so ein Punkt, wo du gerade bist, so ein Adam- und Eva-Punkt? Vertraue ich Gott oder nicht? Der nächste. Mose, er packt die Schlange am Schwanz. Was macht dir Angst? Wo merkst du, boah, das macht mir wirklich Sorge? Und wo gilt es darauf zu vertrauen, dass Gott größer ist als alles, was sich uns in den Weg stellen, was uns Angst und klein machen mag? Hiskia, er zerstört die Schlange und alles, was nicht Gott ist und verehrt wird. Was verehrst du in deinem Leben neben Gott? Was hat sich ihm dahin gemogelt, wo es eigentlich gar nicht hingehört? Bist du bereit, dich davon zu trennen? Oder ihm den richtigen Platz einzuordnen? Zum Schluss, Jesus, er hat der Schlange den Kopf zertreten. Was wir am Anfang lesen, sehen wir am Kreuz. Jesus entmachtet die Schlange, die alte Schlange, den Satan heißt es nachher in der Offenbarung, und bezahlt dafür mit seinem Leben. Willst du dieses Opfer für dich persönlich annehmen und dich danach ausstrecken, nicht mehr für die Sünde, sondern für Gottes Gerechtigkeit zu leben? Und vielleicht bei allen ganz konkret, wo macht es denn einen Unterschied in deinem Leben, in der Woche, die vor dir liegt? Wo sind die Situationen, wo du Angst hast und du merkst, es baut dich wieder auf und ich will wegrennen? Und was ist Gottes Plan für mein Leben? Wo sind sie, diese Stimmen, die sagen, hat Gott wirklich gesagt? Vertraue auf mich und nicht auf Gott. Wer ist schon Jesus? Was hat es mit deinem Glauben auf sich? Wo bist du da gefragt? Einen Moment zum Nachdenken, such dir einen Teil raus, denk über alles nach, wir haben ein bisschen Instrumental dazu und am Ende möchte ich einmal beten. Jesus, du siehst unsere Gedanken, unser Herz. Du siehst den Punkt, an dem wir stehen. Na, vielleicht auch den Punkt, den du heute bei uns antippst in unserem Leben. Wir merken, du möchtest uns etwas sagen, uns herausfordern, uns trösten. Ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt durch deinen Geist zu uns sprichst, in unsere Gedanken hinein. Das, was wir gerade so bewegt haben vor dir, sprich da hinein und lass uns merken, deine Stimme hören, was du uns heute da hineinsprechen möchtest. In unsere Situation, in unser Leben, in unsere Herausforderungen. Amen.